Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Ein Tunnel macht Heilsgeschichte, der Hiskia-Tunnel.
Machen wir weiter. Wir haben uns also eben mit der Gihon-Quelle noch beschäftigt. Und jetzt gehen wir zum Ausdruck Siloah-Teich. Siloah, hebräisch ausgesprochen Shiloach. Das kommt von einem Tätigkeitswort, Shalach, das heißt senden. Und deshalb kann man Siloah oder im Neuen Testament Siloam, das ist das Gleiche, übersetzen mit Entsendung oder Gesandt, so wie das ja auch gemacht in Johannes 8, Vers 7, gibt der Apostel Johannes die Übersetzung Gesandt für Siloam. Damit ist gemeint Entsendung des Wassers, denn das Wasser wird von der Gihon-Quelle über diese 533 Meter entsandt in den Siloah-Teich. Das hat nun natürlich auch eine großartige Bedeutung, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, ging ja vom Vater aus, kam den weiten Weg aus dem Himmel in diese Welt, um uns das Leben zu bringen, das lebendige Wasser. Und genau das ist die ausgesprochene Botschaft des Johannesevangeliums. Dort kommt der Ausdruck Gesandt 41 Mal vor in Bezug auf den Herrn Jesus. Also es ist ein Schlüsselbegriff für dieses Evangelium. Ich habe alle 41 Stellen hier auf dem Blatt aufgeführt. Der Herr Jesus, der Gesandte vom Vater. Und das wird natürlich uns dann auch helfen, die Geschichte von dem Blindgeborenen, der sich in Siloam waschen musste, besser zu verstehen. Denn der Siloah-Teich weist eben hin auf den Herrn Jesus, der gekommen ist, ausgegangen ist von dem Vater, in diese Welt gesandt worden ist, um das Leben zu bringen. Zum Beispiel einfach so einzelne Stellen. Johannes 3, Vers 17. Wir lesen nicht alle 41 Stellen, keine Angst. Aber das lohnt sich, das mal durchzugehen zu Hause. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Also mit gesandt, da hat der Jesus gegenüber Nikodemus in Jerusalem das hebräische Wort Shalach gebraucht, das dann eben anklingt an Shiloach, den Siloah-Teich. Oder ein weiteres Beispiel, 3 Vers 34, denn der, welchen Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Oder 5 Vers 37, einfach so herausgegriffen, und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Oder 38 Grad. Und sein Wort habt ihr nicht bleiben in euch. Denn welchen er gesandt hat, diesem glaubt ihr nicht. Vorwurf an die Führer. Und so weiter. Also der Herr Jesus ist der Gesandte und damit die Erfüllung vom Siloah-Teich. Aber im Johannesevangelium wird dann das weiter ausgeweitet. Der Herr Jesus spricht auch davon, dass er den Heiligen Geist senden werde. der von dem Vater ausgehen würde. Und so weist eben das lebendige Wasser so auf den Heiligen Geist hin. Johannes 13, Vers 20, das ist ein Druckfehler, das ist 14, Vers 14, 26, jawohl. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jeder wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist wurde gesandt, kam am Pfingsttag in diese Welt, um die Erlösten eben zu belehren und sie zu erinnern. Nur so nebenbei gesagt, man kann sich nur an etwas erinnern, was man auch schon einmal mitbekommen hat. Also wer die Bibel zu Hause zugeschlagen lässt, der muss nicht damit rechnen, dass der Heilige Geist ihn mal erinnert. Der Heilige Geist kann uns nur erinnern, was wir schon gelesen und empfangen haben aus seinem Wort. Und daran kann er uns erinnern, wenn wir das in uns aufgenommen haben. Dann eine weitere Stelle, 15, 26. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, eben von der Gichon-Quelle, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Und noch 16, Vers 7. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Wichtig, der Vater sendet den Heiligen Geist, der Sohn sendet den Heiligen Geist. Ausgehend vom Vater und von dem Sohn. Das war ja ein Dogmenstreit früher. Gut, und das Thema wird aber noch auf einer weiteren Ebene im Johannesevangelium weitergeführt. Der Herr Jesus sendet auch die Erlösten, die durch ihn ewiges Leben bekommen haben, in diese Welt. 13, Vers 16. Wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer, noch ein Gesandter größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisset, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also der Herr Jesus betrachtet sich als der Sendende und die Gläubigen sind die Gesandten, die auf ihn hören sollen. Aber noch deutlicher, 17, Vers 18. Im Gebet des Herrn zum Vater vor seinem Kreuzestod, Johannes 17, 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Da wird sogar verglichen, so wie der Vater den Sohn gesandt hat, so sendet der Sohn jetzt die Erlösten in diese Welt. Also die Analogie ist ganz deutlich da. Und noch 20, Vers 21. Jesus, der Auferstandene, spricht. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, Friede euch. Gleich wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Also genauso wie er das Wasser des Lebens gebracht hat, so sollen die Erlösten jetzt, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, dieses Wasser des Lebens weitergeben und so gewissermaßen Siloa-Tunnel sein. Zur Zeit der Evangelien war der Siloa-Teich ein öffentliches Ritualbad. Ich schaue ein paar Bilder an. Das ist also nochmals dieses Taylor-Prisma, der Feldzug von Sanherib. Hier Jerusalem im Jahr 30. Ein Stadtplan, mit dem man sich gut zurechtfinden kann. Das ist der Tempelplatz, das größte Heiligtum aller Zeiten. größer, viel größer als der Karnak-Tempel. Der ist nämlich 80.000 Quadratmeter groß. In einer ägyptischen Broschüre habe ich gefunden, die Bemerkung, es sei das größte Heiligtum der ganzen Menschheitsgeschichte. Aber da haben sie übersehen, dass es in Jerusalem 144.000 Quadratmeter sind. Also. Hier haben wir den Südabhang des Tempelberges, aber wir sehen nun, wie in neutestamentlicher Zeit eben die Stadt dermaßen gewachsen war. Schon von der Zeit der Könige her. Nun, da dieses Haus hier ganz im Südende der Stadt, das ist der Siloa-Teich, dieses Haus, ein öffentliches Ritualbadhaus. Und da hinten gab es dann noch einen Ausfluss, wo das überfließende Wasser hinuntergeführt wurde. Was vielleicht auch wichtig ist, gerade für das Folgende, es gab hier einen speziellen Ausgang aus dem Tempel. Man sieht heute noch den Ansatz von diesem gewaltigen Bogenbau. Es ist der größte Bogenbau der Antike. Der führt hier in eine Straße, eine Gasse, die geht hinunter über Treppen bis ins Südende, bis zum Siloa-Teich. Und in Johannes 9 kommt der Herr Jesus gerade aus dem Tempel heraus und die Jünger sehen den Blindgeborenen. Der muss also irgendwo im Südbereich des Tempels gewesen sein. Denn hier im Süden, da war ja der Hauptausgang und Eingang für das Volk, für das gewöhnliche Volk. Der Jesus streicht ihm diese Erde mit Speichel vermischt auf die Augen und sagt dem Blindgeborenen, gehe hin nach Siloam und wasche dich. Nicht wasche die Augen, wasche dich. Nimm ein Ritualbad im Siloa-Badhaus. Und da musste der Blindgeborene da die ganze Treppe allein hinuntergehen bis zum Siloa-Ritualbadhaus und da musste er sich baden und die Augen auswaschen. Aber es war natürlich günstig, er musste keine Abzweigungen nehmen und so weiter, das war ein direkter Weg. Darum. Aber doch für einen Blindgeborenen, er musste über die Treppen da alleine hinuntergehen. Das eine Rekonstruktion von dem Siloa-Badhaus damals. Sieht man auch noch schöner, diese Treppe, die da hinunterführte. Er musste also sich waschen und so wurde er, der Blindgeborene, sehend. Das zeigt uns Wichtiges. Die Lehre von den Waschungen nach Hebräer 6, Vers 1 gehörte zu den Grundlehren des Judentums. Wer sich nicht zuerst rituell durch ein Bad reinigte, durfte nicht in den Tempelbezirk hineingehen, in den Heiligen. Übertragen bedeutet das Folgendes. Die Bibel wird nämlich verglichen mit einem Wasserbad. In Epheser 5, Vers 26 heißt es, dass Christus seine Gemeinde reinigt mit der Waschung mit Wasser durch das Wort oder durch das Wasserbad des Wortes. Da wird diese Einrichtung der Ritualbäder geistlich erklärt. Die Bibel ist ein Bad. Es geht so, wenn wir die Bibel lesen, deckt sie unsere Fehler auf und unsere Irrtümer und Sünden. Das soll uns dazu führen, dass wir in Reue Gott dies bekennen, wenn wir unsere Sünden bekennen. So schreibt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das Wort reinigen ist ein technischer Ausdruck im Griechischen für die rituelle Reinigung. Also, so ist die Bibel das Wasserbad. Durch das Wasserbad des Wortes. Wir sehen also, das Wort ist das Wasser von Siloa sinnbildlich das Wort Gottes einerseits, dann den Heiligen Geist andererseits. Aber das ist eine Einheit, denn die ganze Schrift ist vom Heiligen Geist inspiriert. 2. Timotheus 3, Vers 16. Darum wird auch das gleiche Bild verwendet. Also das zeigt uns noch viel mehr, wie konnte der Blindgeborene sehend werden? Er musste sich hier reinigen. Und so können wir nur geistlich sehend werden, wenn wir unsere Schuld Gott ehrlich bekennen und in unserem Leben radikal aufräumen wollen. Das führt zu dem Wunder des Blindgeborenen. Der Blindgeborene sagt es selber gegenüber den Leuten vom höchsten Gerichtshof: Es ist von Ewigkeit her noch nie gehört worden, dass einem Blindgeborenen die Augen geöffnet worden sind. Das war also etwas, das nie geschehen ist in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und die Rabbiner haben damals gelehrt, nur der Messias wird einmal Blindgeborene heilen können. Und dann ist das geschehen in Johannes 9. Er hat sich da ausgewaschen und ist sehend geworden. Und der oberste Gerichtshof musste ja kontrollieren, prüfen, wenn eine messianische Bewegung in Israel aufkam, ob das von Gott ist oder von den Menschen. Darum haben sie diesen Blindgeborenen dermaßen detailliert untersucht. Und sie haben ihn wieder gefragt: Jetzt erzähl uns nochmals, wie hat der deine Augen geöffnet? Er sagt: Ich habe es doch schon gesagt, warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Das war ein bisschen zu weit gegangen. Aber er hat das sehr gut gemacht. Er hat einfach erklärt, wie es ging. Es war ein Mensch, er hat mir eine Erde auf die Augen getan, hat gesagt: Gehe nach dem Siloa-Teich, wasche dich dort. Und ich habe es gemacht und ich bin sehend geworden. Also er blieb ganz klar bei den Fakten. Und was nicht sein darf, kann nicht sein. Das war die Losung des Hohen Rates damals. Und schlussendlich haben sie den Blindgeborenen rausgeschmissen. Aus der Gemeinschaft hinausgeworfen. Und der nächste Satz ist dann in Johannes 9. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und er kommt zu ihm und sagt: Glaubst du an den Sohn Gottes? Wer ist es, Herr, dass ich an ihn glauben könnte? Er hat ihn ja noch nie gesehen. Und der Herr Jesus sagt: Ich bin's, der mit dir redet. Und er fällt nieder und betet an. Also gewaltige, gewaltige Szene. Aber das ist gewissermaßen mit der Lebensader Jerusalems in engster Verbindung. Das ist der Ausfluss aus dem Siloa-Badhaus. Sieht man hier, kommt das Wasser, das überlaufende Wasser vom Badhaus kommt dann in diesen Teich hinein. Heute, der Siloa-Teich sieht so aus. Und er erinnert uns eben an diese Dinge. Aber es geht noch weiter. Der Siloa-Teich spielt eine große Rolle jährlich bei der Shoeva-Prozession. Vielleicht ist das, klingt das wie Bahnhof, noch nie gehört. Dabei kommt das im Neuen Testament eben, spielt das eine Rolle. Es war so, am Laubhüttenfest zur Zeit der Evangelien, es war ja das freudigste Fest. Das Gesetz Mose schrieb dreimal vor, dass man sich an diesem Fest freuen musste. Und da ging jeden Tag ein Priester hinunter. Ein Priester ging mit der Volksmenge zusammen den ganzen langen Weg hinunter vom Tempelplatz bis zum Siloa-Teich. Noch zurück. Mit einem Goldgefäß schöpfte er Wasser aus dem Siloa-Teich. Das Volk jubelte dabei. Und es gab eine riesige Prozession. Jeden Tag wurde das gemacht, dann wieder hier diese ganze Treppe hinauf, dann über den Robinson-Bogen, eben von dem man heute noch den Ansatz sieht. Das nächste Mal, wenn Sie nach Jerusalem gehen, müssen Sie da gut schauen. Da über den Bogen hinein zum Tempel. Und auf dem Altar gab es ein kleines Silbergefäß, das war fest montiert in einer Ecke. Dort goss er das Wasser hinein. Es war also so feierlich, wenn man wie am Tempel empfangen wurde, die Priester bliesen die silbernen Posaunen empfingen so die ganze Volksmenge. Feierlich goss dann der Priester das Wasser aus der goldenen, aus dem goldenen Gefäß in dieses Silber, in das Silbergefäß auf dem Altar. Aber das Silbergefäß hatte unten einen Schlitz. So floss das Wasser unten wieder aus. Und dann wurde gebetet, dass die künftige Regenzeit, der Frühregen, der gerade nach dem Laubhüttenfest eintreten sollte, dass der kommt. Weil bleibt er aus, führt das zu einer Missernte im nächsten Frühjahr. Also am Laubhüttenfest hat man darum gebittet, in Verbindung mit dieser Shoeva. Shoeva heißt Ausgießung, Ausgießungsprozession. Die Rabbiner haben erklärt, dieses Wasser, das wir da ausgießen, und damit das Wasser des Frühregens weist hin auf die künftige Ausgießung des Heiligen Geistes über Israel. Das ist die Verheißung von Joel 2, Vers 28 und 29. Oder in anderen Bibelausgaben 3, Vers 1 bis 2. Und jetzt schauen wir in Johannes 7, der Herr Jesus im Tempel am Laubhüttenfest. Das ist ausdrücklich Laubhüttenfest. In Vers 37 geht es um den siebten Tag, den großen Tag. Da wurde also noch einmal diese Shoeva-Prozession durchgeführt und dann geschah etwas, was im Ritual nicht drin war. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach. Man beachte, in den Evangelien heißt es oft, Jesus sprach. Jesus sagte, Jesus rief. Das sind also ganz, ganz spezielle Worte des Erlösers. Einer in der Volksmenge steht auf, ruft, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt, dies aber sagte er von dem Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also wir sehen ganz deutlich die Anspielung auf diese Prozession. Wenn jemand Durst hat, soll er zu dem Messias Jesus kommen. So hat ja der Priester das Wasser bei diesem Gefäß oben hineingegossen. Ja, so trinke er. Aber unten kam das Wasser wieder heraus aus dem Gefäß, weil es eine Öffnung hatte. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und in der Bibel wird der menschliche Körper oft als ein Gefäß dargestellt. Eben quasi ein äußeres Gefäß, in dem sehr viel innerlich passiert. Also eine ganz klare Ausdeutung, was das bedeutet. Und Johannes erklärt, dieses lebendige Wasser, diese Ströme lebendigen Wassers, weisen hin auf die Geistesausgießung, die unmittelbar bevorstehen sollte. Und am Pfingsttag eingetreten ist. Apostelgeschichte 2. Also wir sehen dieser ganze Hiskia-Tunnel mit dem Teich am Ende, den er gemacht hat, heilsgeschichtlich von ganz gewaltiger Bedeutung. Vom Alten bis ins Neue Testament durch geht das, spielt das eine Rolle für ganz wesentliche Dinge. In Offenbarung 7 wird auch darauf angespielt. Johannes sieht eine unzählbare Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Nationen, die aus der künftigen großen Drangsalszeit hervorkommen. Das ist Offenbarung 7, Verse 9 bis 17. Man kann das zu Hause für sich lesen. Alle tragen in der Hand Palmen. 7, Vers 9. Das war genau immer am Laubhüttenfest. Jeder musste einen Palmwedel tragen und so zum Fest kommen. Und dann heißt es in Vers 16, Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Jetzt kommt das Wasser auch hinein. Noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Am Laubhüttenfest im Herbst ist die Gluthitze des Nahen Ostens vorüber. Ein angenehmes Lüftchen weht abends in Jerusalem. Die Sonne, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Das Lamm wird sie leiten zu Quellen des Wassers des Lebens. Das ist genau die Prozession, die man eben, wenn man mit den Palmwedeln zum Tempel kam, im Laubhüttenfest durchgeführt wurde, am Siloateich. Aber wer ist jetzt der Priester, der zur Quelle führt? Es ist das Lamm. Und da sehen wir, wie am Laubhüttenfest wurden viele Lämmer hier geschlachtet, auf dem Altar. Und es gab eben der Priester, der diese Prozession durchführte. Aber all diese Einzelheiten weisen alle hin auf eine Person, auf den Herrn Jesus Christus. In ihm wird alles zusammengeführt. Er ist der Priester und das Lamm und. Also das Lamm führt sie zu Quellen des Wassers des Lebens. Und das Schöne dabei ist noch Folgendes. Wir erkennen unschwer eine Anspielung auf Psalm 23. Er führt mich zu stillen Wassern. Aber wer ist es, der dort führt? Im Psalm 23. Der Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Aber hier ist es das Lamm. Nun, der Herr Jesus ist Mensch geworden und weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein. Also er ist der Hirte, der seinen Schafen so nahe kommen konnte, dass er weiß, was es heißt, ein Lamm zu sein. Er hat alle Schwierigkeiten des Lebens auch durchgemacht. Er kennt unsere Probleme nicht nur, weil er Gott ist und alles weiß, sondern weil er es selber auch erlebt hat. Und woher hat man das eigentlich genommen, diese ganze Prozession? Das steht ja im Gesetz Mose. Bei den Anordnungen wie das Laubhüttenfest nicht. Nun, man hat das genommen aus Jesaja 12. Aus dem Propheten, der zur Zeit von Hiskia gewirkt hatte. Und was heißt es in Jesaja 12, im kürzesten dieser 66 Kapitel? Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn der Ewige, der Herr ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sprechen an jenem Tag, preiset den Herrn. Mit Wonne Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das ist diese freudige Prozession hinunter zu den Quellen. Und hier wird es genannt, die Quellen des Heils. Wasser schöpfen. Nun, daher hat man das abgeleitet und jedes Jahr so durchgeführt. Und der Herr Jesus hat das aufgegriffen in Johannes 7, wie wir gesehen haben, und hat die geistliche Bedeutung davon erklärt. Hier wird also die Siloa-Teich genannt Quellen des Heils. Auf Hebräisch steht hier das Wort Yeshua. Wenn man den letzten Buchstaben abdeckt, dann ist das genau die Schreibweise vom Namen Jesus auf Hebräisch. Yeshua. Merkt man den Unterschied im Klang? Yeshua ist Jesus. Yeshua ist Heil, Rettung. Also mit dem Licht des Neuen Testamentes sehen wir hier drin noch deutlicher den Herrn Jesus, den Erlöser. Er ist mir zum Heil geworden, zum Yeshua geworden. Quellen, Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und ein weiterer Punkt, das Wasser, das für die Asche der roten jungen Kuh benutzt wurde, das haben wir ja am letzten Bibelstudientag das Opfer der roten jungen Kuh ausführlich durchgenommen und gesehen, dass es eines der wichtigsten Opfer im Alten Testament überhaupt war. Das Wasser, das mit der Asche verbunden wurde zu einem Reinigungsmittel, das wurde auch immer aus dem Siloa-Teich geholt. 4. Mose 19, Vers 17 wird ausdrücklich gesagt, es muss lebendiges Wasser sein. Und darum hat man eben das frische Quellwasser aus Siloa, den Siloa-Teich, dafür verwendet. Nun wollen wir auch die prophetische Dimension des Hiskia-Tunnels nicht vergessen. Die zukünftige assyrische Belagerung Jerusalems in der großen Drangsalszeit und die Befreiung bei der Wiederkunft Christi. An einer ganzen Reihe von Stellen im Alten Testament wird davon gesprochen, dass die assyrische Armee in der Endzeit Jerusalem nochmals belagert. Ich habe gerade einige Stellen aus Jesaja angeführt, Jesaja 14, 30, 31. Und wir wissen, Jesaja und auch Micha, der davon spricht in Kapitel 5, das waren Zeitgenossen von Hiskia. Und diese Stellen beschreiben, dass Jerusalem in der Endzeit vor der Wiederkunft des Messias geht. Da wird Jerusalem durch die assyrische Armee nicht nur belagert, sondern auch in höchste Bedrängnis gebracht werden. Also es wird nicht so bleiben wie bei Hiskia, dass sie vor den Toren stehen bleiben und wieder abziehen, sondern Jerusalem wird erobert werden. Und dann wird aber der Herr Jesus in der höchsten Not eingreifen und Jerusalem befreien. Lesen wir diesen dramatischen Bericht aus 14,25, wo es ganz klar um die Endzeit geht. 14,25. Es wird zustande kommen, dass ich Assyrien in meinem Land zerschmettern und es auf meinen Bergen zertreten werde. Und jetzt der dramatische Bericht in Kapitel 30. Jesaja 30, Vers 27. Damit man es gleich vorab sieht, in Vers 31 wird Assur erwähnt. Assur, Assyrien, das ist das Gleiche. Nur eine sprachliche Nuance. Ich lese 30, Vers 27. Siehe, der Name des Herrn kommt von fern her. Sein Zorn brennt und der aufsteigende Rauch ist gewaltig. Seine Lippen sind voll Grimmes. Und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer und sein Odem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, um die Nationen zu schwingen mit einer Schwinge der Nichtigkeit und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Gesang werdet ihr haben wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird, und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Und der Herr wird hören lassen die Majestät seiner Stimme und sehen lassen das Herabfahren seines Armes mit Zornesschnauben und einer Flamme verzehrendes Feuer, Wolkenbruch und Regenguss und Hagelsteine, denn vor der Stimme des Herrn wird Assur zerschmettert werden. Und dann in Kapitel 31, Vers 4 bis 5 sieht man, wie der Herr selber kommt, auf den Tempelberg herabsteigt, um Jerusalem in der größten Not aus der Belagerung zu befreien. Der Ausdruck Assur oder Assyrien in der Prophetie ist ein Sammelbegriff für all die vielen mit Syrien verbündeten Völkern, die in der Drangsalszeit Israel total überrennen werden. Viele, viele Kapitel im Alten Testament beschreiben diesen vernichtendsten aller Feldzüge detailliert. Zum Beispiel das ganze Buch Joel geht um dieses Thema, wo beschrieben wird, wie diese Armee das Land vor sich hat, wie der Garten Eden, und sie kommen und alles wird verbrannt durchs Feuer. Das ganze Land wird verwüstet. Und plötzlich greift der Herr selber ein, indem er auf dem Ölberg erscheint, Zacharja 14, Verse 1 bis 5. Also die Erfahrung von Hiskia, wo der Herr selber eingegriffen hat als der Engel des Herrn, weist hin auf diese noch viel größere zukünftige Befreiung Jerusalems bei der Wiederkunft Christi. Und dann wird eine Quelle fließen aus dem Tempelberg. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt, wo diese Quelle erwähnt wird im Alten Testament. Es wird also aus dem Heiligtum, aus dem Allerheiligsten, ein Fluss, eine Quelle hervorbrechen, wird Jerusalems zukünftige Wasserversorgung sein. Und diese Quelle wird zu einem Fluss werden, der schließlich ins Tote Meer hinuntergeht und das Tote Meer von der ökologischen Katastrophe rettet. Nicht wahr? Das Tote Meer trocknet ja aus und das kann zu einer Katastrophe führen im Nahen Osten für die Umwelt, die Ökologie. Man hat ja ein Projekt gehabt vor einiger Zeit, dass man einen Kanal bauen würde vom Mittelmeer zum Toten Meer, um das Wasser so hinunterzuführen, um dieses Problem zu lösen, aber das ist ein Milliardenprojekt und Israel hat nicht gerade zu viel Geld. Aber das wird ja gelöst werden nach Ezekiel 47, ist ja auf dem Blatt da, an dieser Stelle. Wenn ich Mitglied wäre in der Knesset, dann würde ich aufstehen und sagen, Chaverim vechaverot, Genossinnen und Genossen, das Geld könnt ihr euch sparen. Ja, weil das Problem wird ja sowieso gelöst werden mit dem Fluss aus dem Tempelberg. Also das wird von hier aus eine Quelle geben, die dann hinunterfließt. Diese Quelle hat es nie gegeben in der Vergangenheit. Durfte es auch nicht geben, denn sonst hätten die Jebusiter ihre Stadt da hinaufgebaut, wo der Tempel hin sollte. Also hat Gott für das alte Jerusalem in der alten Geschichte die Gihon-Quelle gegeben im Kidron-Tal unten. Und das hat wesentlich beigetragen zu der ganzen Geschichte Jerusalems. Aber am Ende der Zeit wird ein Fluss ausgehen aus dem Tempelberg. Da wird also Wasser aus einem Felsen herauskommen. Und so endet die Geschichte Israels, wie sie begonnen hat. 2. Mose 17, nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste kam Wasser aus dem Felsen. Und es endet Ezekiel 47 mit Wasser aus dem Felsen. Also Gott hat Ordnung und Plan in der Heilsgeschichte von Anfang bis zum Ende. Noch ein Wort abschließend aus Psalm 46. Da wird die Drangsal beschrieben, die große Drangsal, 46 Vers 1. Jerusalem in höchster Bedrängnis. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. So hat es Hiskia erlebt, so wird es Jerusalem in der Zukunft erleben und so dürfen wir es heute erleben. Darum werden wir uns nicht fürchten. Wenngleich gewandelt würde die Erde und wenn die Berge wankten im Herzen des Meeres, wenn seine Wasser toben und schäumen, die Berge erbebten durch sein Ungestüm. Und jetzt kommt ein neues Kapitel. Der Messias ist da. Ein Strom. Seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes. Das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen beim Anbruch des Morgens. Es toben die Nationen, die Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen. Die Erde zerschmilzt. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Verheerungen angerichtet hat auf der Erde. So wird er die Völker zum Schweigen bringen und Israel segnen. Aber das dürfen wir vorweggenommen schon heute erleben. Wir haben die Gihon-Quelle. Der Jesus, der Heilige Geist, sein Wort und wir haben auch seine Hilfsmittel, um so wie Hiskia, der ein Mann des Gebets war, Gottes Volk liebte und in Voraussicht für das Volk sorgte. Dieser Mann wurde von Gott gesegnet und gerettet. Es ist also eigentlich eindrücklich bei Hiskia zu sehen, er hat Intelligenz angewendet, um Jerusalem zu retten. Also hat alle verfügbare Ingenieurbaukunst eingesetzt. Hätte er sagen können, ja, wenn Gott helfen will, dann wird das sowieso durch ein Wunder tun. Können wir auch so machen, oder? Wenn die Kinder todkrank sind und sagen, ja, Gott wird ein Wunder tun, wir beten jetzt einfach. Aber ist es wirklich so, dass wir keine Medikamente benutzen sollten, keine Hilfsmittel, keine Operation, nichts? Ja, so hätte Hiskia denken können, aber er hat einen Tunnel bohren lassen, auf erstaunlichste Art und Weise. Er hat also alles, was er an Fähigkeiten hatte und seine Leute, hat er eingesetzt, aber er hat nicht darauf vertraut, sondern er hat vertraut, dass der Herr ihn retten würde. Und so hat er dazu noch ein Wunder, wir können sagen, à discrétion, einfach noch dazu erlebt, gewaltig, einzigartig. Und so hilft das uns auch irgendwie, dieses Spannungsfeld zwischen vernünftig denken, unsere Fähigkeiten einsetzen einerseits und Vertrauen haben auf die Wirksamkeit des Gebets und auf Gottes Eingreifen in der Not, dass wir diese Dinge besser zusammenbringen. Das ist nicht ein Gegensatz, sondern das gehört zusammen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas »Ein Tunnel macht Heilsgeschichte – Der Hiskia-Tunnel«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.